Sex Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Sex Me, If You Can, zurück aus einer kleinen Sommerpause. Ich glaube, Aline, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, die Sommerpause hatte natürlich auch einen sehr festlichen Hintergrund. Herzlichen Glückwunsch zur Vermählung.
Danke. Klasse. Ja, irgendwann kommt es eh raus.
Ja, eben, genau. Frisch verheiratet sitzt sie am Tisch, unsere Dezernentin. Wir haben Zeit für einen Rückblick und einen Ausblick einmal reserviert für die heutige Folge, denn es gibt eine Menge zu erzählen, Revue passieren zu lassen und auch einen Ausblick zu wagen auf das, was kommt. Zu vielen Dingen aus der Vergangenheit, aus dem Jahr 2026, haben wir eigene Podcast-Folgen gemacht, zum Beispiel zur Kommunalwahl. 15. März, Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt hatten die neue Stadtverordnetenversammlung zu wählen. Davor und danach High Time für dich und natürlich das ganze Dezernat 5, die ganze Mannschaft. Irgendwie war allein schon der Stimmzettel gewaltig, ne?
Alles war gewaltig an dieser Wahl irgendwie. Ja, der Stimmzettel hat ja bundesweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Weil er so riesig war.
Und was war überhaupt nicht der Größe? Die Münchner hatten, glaube ich, 20 Zentimeter mehr.
Siehst du mal.
Ja. Und immer wenn wir dann standen wir so im Briefwahllokal. Und dann stand da irgendwie, keine Ahnung, wir hatten wirklich die weirdesten Sendungen bei uns. Wir hatten TAF auch einfach bei uns, ja. Und dann habe ich denen so gesagt, wir haben aber gar nicht den größten Stimmzettel. Und dann waren die so was? Darauf hat unsere ganze Story aufgebaut. Und dann mussten wir denen erstmal erklären, dass tatsächlich der Münchner ein bisschen größer ist. Aber wir haben die meisten Kandidierenden drauf gehabt. Mhm. Und dann konnten sie es so ein bisschen biegen. Also das war selbstständig. Das war übrigens ein Bildartikel, der das geschrieben hat, fälschlicherweise. Okay. Will ich an dieser Stelle anmerken.
Gucken wir mal auf die Ergebnisse. Die Union stärkste Partei, klar, die SPD ein bisschen abgestraft. Deine Partei wäre es eine Landtags- oder Bundestagswahl gewesen, so ganz, ganz haarscharf unter der 5%-Marke. Ich meine, das ist in so einer Stadtgesellschaft schon ein irre spannendes Ergebnis. Für die Dezernentin erst recht, ne?
Ja, wir haben natürlich den ganzen Wahlabend gezittert. Und bei der Kommunalwahl ist es ja so spannend, dass wir dann noch ein paar Tage danach auch noch weiter zittern, weil ja noch weiter ausgezählt wird. Also ganz offen, ich hätte mir natürlich schon ein paar mehr Prozentpunkte auch gewünscht, aber ich finde es trotzdem kein schlechtes Ergebnis. Irgendwer hatte dann uns auch mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir von den Regierungsparteien der letzten Jahre die einzigen sind, die auch zugelegt haben. Und dann dachte ich, ja okay, das ist irgendwie, eigentlich ist das ein sehr gutes Zeichen. Insgesamt war die Wahlbeteiligung, ist immer wünschenswert, glaube ich, dass noch mehr Menschen wählen gehen. Ich finde es besonders bei der kommunalen Ausländervertretung krass. Da haben wir nochmal, glaube ich, 2 Prozentpunkte verloren gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ich sage das gerade aus dem Kopf heraus. Also ich glaube, alles in allem, ich bin einfach froh, dass die Wahl gut und rechtssicher abgelaufen ist.
Das ist ja heutzutage auch irre wichtig, ne?
Ja,
dass
total.
Man solche Faktoren mit einpreist.
Total. Und ich meine, es gab ja auch ein paar Fälle, die dann tatsächlich auch das Wahlamt dann auch zur Staatsanwaltschaft gebracht hat. Und ich bin einfach froh, dass wir ein Ergebnis haben, auf das wir uns stützen können und was gut funktioniert hat. Und den, ich glaube, ungefähr 1%, die wir dazu gewonnen haben, sind für uns als junge Partei natürlich 1%. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Vielleicht, wenn es das nächste Mal ja nochmal 1% mehr werden, wäre ja auch ganz gut.
Ja, absolut, absolut. Also das war so ein Highlight und was ganz Besonderes natürlich im Frühjahr. Es gab die Jahresversammlung Eurocities. Was ist dir da erinnerlich? Was war da wichtig und besonders bemerkenswert?
Also was ich
das war der Sound der Praktikantin, die natürlich auch mit an Bord ist. Das gehört sich so.
Die hat ihren Stuhl verlassen auf eine randalenmäßige Art und Weise. Eurocities, die General Assembly, wie sie heißt, hat dieses Jahr in Utrecht stattgefunden. Und ich finde ja, also einerseits hat man natürlich den Austausch mit den ganzen anderen Bürgermeistern, Stadträten und kann sich auch mal in Person tatsächlich über die Herausforderungen, die man hat, austauschen. Ja, und ich glaube, die meisten Menschen, die dann auch dort vor Ort sind, die Städte, die politisch daran interessiert sind, sich international auszutauschen, sind natürlich offene, liberale, demokratische Städte. Und ich glaube, was ich irgendwie bemerkenswert fand, dass wir alle so ein bisschen Fragezeichen hatten, wie jetzt quasi so ein bisschen dieser Rechtsruck in Europa von uns als Städten auch irgendwie aufzufangen ist. Also ich glaube, Wir wissen alle, dass Demokratie für uns alle, das, ich glaube, das haben alle kommunalen Verantwortlichen gemeinsam, wir wissen alle, dass vor der Haustür der Menschen wird entschieden, ob sie dem Staat vertrauen oder nicht. Das sei ja auch schon seit Jahren. Und ich glaube, das ist so ein Grundkonsens, den wir alle haben. Vielleicht schieben wir uns damit selber eine größere Wichtigkeit zu, als sie am Ende da ist tatsächlich. Aber die Frage, wie die nationalen Ebenen immer weiter nach rechts rücken und wir als internationale Städte, zum Teil ganze Metropolregionen, irgendwie dagegenhalten kann in Zeiten, wo auch die Kassen trotzdem knapp sind, und zwar überall. Das ist schon eine Herausforderung, die wir, glaube ich, alle gemein haben. Und einerseits sich darin auszutauschen, in so einer Art, ja, es ist so ein bisschen so eine Selbsthilfegruppe irgendwie auch auf eine Art. Und andererseits ist es aber auch total schön, auch Erfolge zu sehen. Also wir haben dann auch immer so Städtetouren, hatten wir auch durch Utrecht. Die haben uns vorher nachher Bilder gezeigt von Straßen, die sie zu Fahrradstraßen gemacht haben. Niederlande ist ja eh das Nummer eins Land für Fahrradfahren, ja. Das ist irgendwie gleich für Fußgänger in Amsterdam manchmal ein bisschen lebensbedrohlich. Mhm. Aber überall woanders, wo man unterwegs ist, wo jetzt nicht so viele Menschen wohnen, ist es ja ein Traum, sich auf einen Zweiräder zu setzen, ja. Und die haben so viele Ecken, in denen sie begrünt haben, in denen sie Autos weggenommen haben. Und ich habe dann mal den Herrn gefragt, der diese Tour gemacht hat, das war einer aus dem Stadtplanungsamt dort, und hatte gefragt, ob es denn bei denen auch eben diese politischen Grabenkämpfe gibt zwischen mehr Platz für Parkplätze versus mehr Platz für Fahrräder. Das ist ja irgendwie so dieser, ne, wenn man es mal ganz zuspitzt. Und er hat gesagt, sie haben tatsächlich genau das Gleiche. Und das finde ich ja interessant, dass ich finde, in der Niederlande ist es so eine Selbstverständlichkeit geworden, zu sagen, wir machen es trotzdem, weil wir wissen, dass es gut funktioniert. Und ich finde, davon kann man sich in Deutschland auch noch mal gut eine Scheibe abschneiden, zu sagen, es wird politischen Widerstand geben. Und nichtsdestotrotz wissen wir, dass es besser ist. Und man sieht, wie belebt die Straßen sind, wie viel schöner die sind, lebenswerter die sind, wie viel sicherer die Fahrradwege sind. Also schon echt beeindruckend. Da habe ich mir auch noch mal so einen Schwung an Mut auch noch mal mitgenommen, zu sagen, manchmal muss man machen und dann die Ohren zu und durchziehen. Und am Ende weiß man, es pendelt sich ein und am Ende freuen sich die Leute doch.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil du so gesagt hast, du weißt nicht, ob die Städte sich dabei Eurocities zu hoch bewerten, sozusagen ihre Rolle. Also da wäre durchaus mein Gegenargument, zusammen auch zum Beispiel mit Klaus Klipp, den wir ja hier von der Europa-Union auch am Tisch sitzen hatten, in einer Folge, dass eben die Wanderungsbewegung vom Land in die Städte immer weiter geht, logischerweise. Und wenn Innovation stattfindet, dann eher in den Städten. Und das gilt mit Sicherheit auch im europäischen Maßstab. Insofern glaube ich nicht, dass das eine zu hohe Bewertung ist, sondern eher eine realistische. Gut, dass es solche Netzwerke gibt natürlich, ne, wo man sich austauschen kann und wo man wirklich dann auch ein bisschen ein Stück weit Zukunft bauen kann.
Und vielleicht, um eins noch zu ergänzen, Eurocities setzt sich ja auch total stark dafür ein, dass İmamoğlu, der Oberbürgermeister Istanbuls, auch wieder freigelassen wird. Der ist ja politisch in Haft genommen worden und sein Stellvertreter war auch da und hat eine längere Rede gehalten. Und es ist schon, also ich finde, eine Demokratie zerbröckelt ja nicht über Nacht. In der Türkei war es ja auch ein jahrelanger Abbauprozess. Und ich finde, wenn wir dann da alle sitzen als französische, schwedische, norwegische, italienische, deutsche, tschechische, polnische KommunalpolitikerInnen, dann ist es schon auch nochmal, es bekommt einfach eine andere Gewichtung nochmal und Ernsthaftigkeit dessen, was man sich bewusst sein muss, was auch einfach passieren kann und was eine politische Realität werden kann in einem Land, wenn es zu weit autoritär wird.
Ja, und dass Züge in beide Richtungen fahren, so ein Teilnachweis dafür hat ja in diesem Jahr auch Ungarn geliefert beispielsweise. Also die Ära Orbán ist zu Ende gegangen und man kann jetzt natürlich ein bisschen schwer einordnen, was in der nationalen Politik in Ungarn stattfinden wird. Immerhin gab es ja das Bekenntnis des neuen Regierungschefs, dass man nach Europa stärker auch inhaltlich wieder zurückkehrt. Also immerhin, es gibt both ways.
Das stimmt.
Genau.
Das stimmt. Und ich glaube, an vielen Stellen, ich meine, du liest ja, ich hatte jetzt 3 Monate Social Media Detox, länger, eigentlich seit Ende März. Und ich muss sagen, ich konnte viel gezielter nachverfolgen, was mich tatsächlich interessiert hat. Mhm. Und ich merke, sobald ich auf meinen Social Media Feed gehe, der ja eigentlich angepasst ist auf die Person, und ich bin jetzt nicht so ein negativer Mensch, der wahnsinnig dramatisch ist. Also
der Algorithmus will das, ist doch klar.
Krise, überall, wo du hinguckst. Und während das alles vielleicht ja auch tatsächlich so stattfindet, ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, dass es nicht so wäre, es ist ja schon auch ein gezieltes Konsumieren von Nachrichten, die einem auch einfach so ein bisschen die Hoffnung klauen.
Absolut, absolut.
Und deswegen, also ich kann wirklich Social Media Detox allen nur empfehlen.
Ja, muss man halt von Fall zu Fall sehen, wie lange halten die Menschen das aus. Aber man kann ja mal anfangen mit einem Tag oder mit einer Woche und dann sehen, wie es einem geht damit. Und ich glaube, die überwiegende Mehrzahl von Menschen wird dann am Ende sagen, ich teile das, was Aileen im Podcast Facts Me If You Can erzählt hat.
Und nämlich, dass das wohltuend ist. Ja, voll.
Wir sind mitten im Digitalen. Das Digitale hat natürlich auch etwas zu tun mit Bürgergesellschaft, mit Demokratie, aber auch logischerweise mit Technik. Smart City Forum hatten wir in diesem Jahr. Es war boller heiß am 23. Juni.
Irre, absurd.
Ich habe euch da auf dem Podium nicht wirklich beneidet. Nee. Inhaltlich war es recht interessant. Es gab eine begleitende kleine Hausmesse sozusagen mit Playern des Digitalen hier in der Stadt Frankfurt. Die Stadtregierung war eben nicht nur durch dich, sondern auch durch weitere Dezernentinnen und Dezernenten vertreten. Also schon ein Signal, es passiert eine ganze Menge.
Ja, und ich meine, das Smart City Forum findet ja seit Jahren statt und wir laden ja auch über die Stadt hinaus auch tatsächlich Behörden und auch Netzwerke ein. Wir hatten in der Vergangenheit auch Node da gehabt, die ja unser Display betreiben. Wir hatten aber auch wieder das Innovationsbüro von der Polizei da. Ich glaube, das heißt anders, aber das sind die, die quasi sich gute neue Ideen überlegen. Bei der hessischen Polizei wusste ich vorher auch nicht, bevor ich zu unseren Smart City Messen gegangen bin und mir das angeschaut habe. Und wir hatten in der letzten oder vorletzten Episode ja dann auch noch ein paar Ausschnitte von Gesprächen mit Markus Quechenberger, dem Planungsdezernenten, und Tina Zapf-Rodriguez, der Klimadezernentin, die sich ja zusammen für den Ausbau von Solarenergie, Energietransformation in der Stadt eben auseinandergesetzt haben und deswegen auch nochmal vor Ort waren. Hattest du die nochmal befragt gehabt zu dem, was sie da vorgestellt haben? Und ich glaube, man kann auch immer weniger das Thema Smart City auseinanderdenken. Also es ist gar kein Silo-Projekt in dem Sinne mehr, weil überall irgendwo was Smartes drinsteckt. Und dementsprechend, ich glaube, das Thema Souveränität, das hatte ich an dem Tag ja auch nochmal hervorgehoben, ist mir auch eins, was extrem wichtig ist. Und ich denke, das wird uns die folgenden Jahre jetzt auch nochmal viel stärker interessieren müssen.
Das sieht sehr danach aus.
In der Vergangenheit gewesen ist.
Genau, Souveränität steigern und erhöhen muss und auch europäische Cloud-Lösungen anbieten können muss, Open Source anbieten muss, um auch in Städten, und das imponiert mir immer, dass du im Digitalen natürlich sagst, ja Mensch, ich muss nicht alles selber entwickeln, sondern ich kann, wenn Bremen das gut macht oder wenn Bottrop das gut macht oder wenn Augsburg das gut macht, dann machen wir Copy and Paste. Ja. Und das finde ich immer so einen Ansatz, wo ich den Eindruck habe, nach wie vor mit vielen Playern im Digitalen, und das ist jetzt unabhängig, ob das Behörde oder Unternehmen ist, dass viele so den Eindruck haben, ich muss das weiterfinden.
Ja, ich finde, das sieht man einfach ehrlicherweise ich kriege ja jeden Tag irgendwelche E-Mails von, müssen nicht mal Startups sein, es sind auch irgendwelche größeren Unternehmen, die wir quasi das gleiche oder ein sehr ähnliches Produkt anbieten. Und ich möchte gar nicht sagen, dass das falsch ist. Es ist ja auch richtig, dass Dinge neu erfunden werden, verbessert werden. Und gleichzeitig ist es natürlich aus Behördenperspektive so, wir können uns halt nicht mit 400 Anbietern auseinandersetzen. Im besten Fall hat sich da in einer Ausschreibung jemand durchgesetzt und eine andere Kommune hat gezeigt, das funktioniert hier. Weil ich glaube, in Teilen ist es schon relativ straightforward, was die Städte brauchen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Eitelkeit, die es auch in Städten gibt, zu sagen, wir brauchen nochmal einen anderen Weg, wir müssen einen Sonderweg gehen und wir brauchen hier was, was genau auf uns angepasst ist. Und oh, wir sind ja so besonders. Aber ich glaube, am Ende, von dem, was ich höre aus dem digitalpolitischen Bereich, wären sehr viele Menschen in Kommunen sehr glücklich darüber, wenn es einfach standardisierte Anwendungen gibt, die wir einfach als Städte nutzen können. Ich sage gar nicht, dass der Wettbewerb falsch ist. Also das ist schon wichtig. Also der muss auch vorhanden sein.
Ja.
Aber ich glaube, ich muss auch ehrlich sagen, es wäre einfach gut, wenn es eine zentrale Anlaufstelle gebe, an denen die 5 Lösungen, die miteinander kompatibel sind und mit den Systemen, die in der IT-Architektur in der Stadt trotzdem noch vernetzt sein müssen, wenn das miteinander alles funktionieren würde. Weil am Ende wollen wir, dass es funktioniert. Es kann dann jemand anderes auf Landes- oder Bundesebene, der dann die Gesamtarchitektur im Blick hat, gerne für mich aussuchen.
Genau. Und diese ganze Hoheitlichkeit, die natürlich im öffentlichen Rahmen mit reinspielt und eine fundamental andere Spielregel ist als in der freien Wirtschaft. So etwas kann natürlich oder sollte aus meiner Sicht stark organisiert sein, eben nicht auf der kommunalen Ebene, sondern mit so einer Bird's-Eye-Perspektive irgendwo. Ja. Ne? Zum Smart City Forum passt natürlich der Digitaltag, den hatten wir ja auch am 27. Juni dazu auch eine eigene Folge gemacht. Und ich erinnere mich, letztes Jahr waren wir beim Digitaltag beim Chaos Computer Club des Hauptbahnhofs in Frankfurt mit Carsten Knob. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen anders aufgedröselt. Wie ist so dein Sentiment, dein Eindruck? Wie ist es gelaufen?
Ich glaube gut, wir haben es ja noch mal ein bisschen verändert dieses Jahr, dass es nicht alles an einem Tag stattfindet, weil wir das Feedback auch bekommen haben, dass Leute gesagt haben, ich hätte mir das gerne an der Hauptwache von der FES war es damals angeschaut, aber ich hätte auch gerne die Tour gemacht durchs Eintrachtstadion, könnt ihr das nicht irgendwie entzerren? Und deswegen haben jetzt die verschiedenen Orte an verschiedenen Tagen auch eben über die Woche hinweg sich öffnen können hin zu den Menschen, die interessiert sind. Und ich kriege noch das Feedback von meinem Team. Okay. Wir haben da noch nicht ausführlich drüber gesprochen.
Noch nicht ausgezählt.
Haben noch nicht ausgezählt, beziehungsweise ich war dann so schnell im Urlaub und wir haben uns noch nicht gehört. Aber in den kommenden Tagen ist es tatsächlich dann soweit, dass ich dann auch mal erzählt bekomme, wie es denn auch aussah und wie es angenommen worden ist. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, einfach die Schwelle für solche Formate einfach niedriger zu machen und niedrig zu halten, weil diejenigen, die interessiert sind, die gehen sowieso hin. Aber die Frage ist, wie kriegen wir diejenigen hin, die vielleicht auch weiterhin unter dem Eindruck sind, in Deutschland funktioniert alles furchtbar langsam und auch in Frankfurt und das funktioniert nicht so gut. Wie kriegt man die Leute eben auch dazu zu sagen, ich schaue mir das mal an, wo es denn schon gut funktioniert, weil da gibt es auch schon so einiges zu entdecken.
Noch ein Thema im Rückblick zu diesem knackevollen Jahr 2026 mit Events, mit Terminen, mit Dingen, die du auch persönlich gemacht hast. Ich habe wahrscheinlich auch 50 Sachen vergessen, die kannst du auch gerne noch erwähnen. Aber Europafest, müssen wir auch noch sagen, wir haben über Eurocities gesprochen und Frankfurt macht natürlich auch eine große Sause Europafest.
Ja.
Das ist aber nicht nur eine Sause, sondern da wird auch diskutiert, da wird auch gesprochen, da gibt es tolle Musik, da gibt es tolle Kulinaria und so richtig opulent. Und ich finde, nicht nur wegen EZB und Römer und Bürgerstadt und so, irgendwie das steht Frankfurt gut, wie ein Maßanzug.
Voll. Ich finde auch, und auch das Europafest hat sich ja weiterentwickelt. Also wir hatten jetzt nicht nur anderes Essen, was man vor Ort verspeisen konnte, sondern wir hatten ja auch dieses Jahr zum Beispiel einen Debattenpavillon, der von den jungen europäischen Föderalisten auch belebt worden ist, wo dann Bürgerinnen und Bürger zusammenkamen und ihre Meinung kundgetan haben, miteinander nochmal diskutieren konnten. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der Kern dessen, was wir machen wollen in der Stadt. Also einerseits dieses europäische Zugehörigkeitsgefühl stärken und andererseits aber auch den kritischen Diskurs um Europa und die EU ermöglichen und fördern. Weil was wir ja auch ganz oft zugerufen, nenne ich es jetzt mal nett bekommen, auch auf Social Media, ist, dass Leute sagen, okay, hier sterben Menschen im Mittelmeer und ihr feiert hier die EU. Und das sind ja absolut valide Kritikpunkte. Also wir müssen darüber sprechen, was für eine EU wir haben möchten. Und die Debatten fangen halt auch vor Ort an. Also am Ende des Tages leben die Menschen, die bei der Europawahl wählen, ja auch in Städten. Und je mehr Diskussionsformate und kritische Auseinandersetzung wir ihnen eben auch bieten können, Räume dafür, desto besser und differenzierter kann vielleicht dann eben auch ihre Wahlentscheidung stattfinden, was dann natürlich eben im zweiten Schritt dann auch einen Einfluss darauf hat, wie die EU geführt wird und wie sie funktioniert.
Vollkommen klar. Also ich meine, diejenigen, die du nennst, die sagen, da ertrinken Menschen im Mittelmeer, das sind ja schon die Engagierten, die aus einer bestimmten Ecke kommen in der Regel. Ich meine, dass mindestens ebenso schlimm diejenigen sind, die sagen, Mensch, Brüssel macht ja eh nichts für mich.
Die Gurke, die krumm ist, die Verordnung. Das gibt es übrigens nicht mehr. Das wurde abgeschafft. Das ist ja nur der Klassiker. Ja, und ich meine, gerade so mit dem, was wir jetzt auch mit der ganzen Debatte um Ceuta gehört haben, mit dem Schengen-Abkommen, was Italien mit Spanien da aufkündigen wollte und so. Ich glaube, man muss schon ein Europa-Nerd sein, um dann zu sagen, also wirklich die Ohren zu spitzen, zu sagen, okay, jetzt geht's hier schon wieder an Schengen, weil wir hatten das ja schon in Deutschland mit den Grenzkontrollen und wir haben es zu Corona-Zeiten gesehen und so. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir so Errungenschaften wie freie Grenzen eben auch weiter verteidigen können. Dafür müssen wir aber auch wissen, was alles an Historie dahinter steckt und wie stark wir auch einfach davon profitieren.
Bringt uns natürlich wieder zu dem Riesendemokratie-Thema, dass eben die Feuerkraft, die Durchschlagskraft derjenigen politisch interessierten Kräfte, die Dinge gerne platt und flach darstellen und streitsüchtig darstellen gegenüber denjenigen, die Breite wollen, die Empirie wollen, die Erkenntnis wollen und Wahrheit wollen, die haben natürlich im Moment die Nase vorn.
Absolut.
Und das ist schon ein Riesenproblem.
Das ist leider wirklich so, ja.
Von dem, was war in diesem Jahr, haben wir was super Wichtiges, Fachliches, also ganz privat sind wir ja ganz am Anfang eingestiegen und das will ich jetzt nicht aufwärmen. Natürlich ist es das wichtigste Event in diesem Jahr für dich. Poppt irgendwas in deinem Kopf auf, so was inhaltliche Themen angeht, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was schon war?
Rückblick meinst du?
Ja.
Die kritische Auseinandersetzung mit Europa und was es sein soll in jungen Jahren. Dafür hatten wir das absolute beste Beispiel auch tatsächlich bei uns in den Römerhallen gehabt, was auch beim Europafest ausgestellt worden ist, aber eben auch preisgekrönt worden ist bei uns hier im Kaisersaal. Und zwar hatten wir den europäischen Wettbewerb bei uns. Der europäische Wettbewerb ist so der älteste Schülerwettbewerb, den es in Deutschland gibt. Und da können Schülerinnen und Schüler, entweder sind ihre Lehrer so engagiert und melden ihre Klassen und Jahrgänge dann dazu an, teilnehmen zu können. Oder einzelne Schüler nehmen einfach selbstständig daran teil. Hatten wir tatsächlich auch einen 17-Jährigen dieses Jahr, der da mitgemacht hat. Und die kriegen dann ein Thema. Und dieses Jahr war das Thema Dein Europa, deine Zukunft? Fragezeichen, Ausrufezeichen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und da gab es super spannende Beiträge von Kindern, die Podcasts gemacht haben, die Bilder gemalt haben, die Videos aufgenommen haben, sich in ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen kreativen Formaten damit auseinandergesetzt haben, was Europa für sie eigentlich bedeutet. Extrem viel zum Klimawandel, wahnsinnig viel, super, super viel. Und eben auch die Frage, wie man friedlich zusammenlebt. Und da wurden auch die Frankfurter Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet bei uns im Kaisersaal. Und eine hat es tatsächlich auch bis auf die Bundesebene geschafft als Siegerin. Und da muss ich sagen, ich bin ein großer Fan von diesem Format jetzt geworden. Tatsächlich, das war mir vorher nicht bekannt. Also ich kam nie in den Genuss in meiner Schulzeit beim europäischen Schülerwettbewerb teilzunehmen. Aber ich finde das total gut, auch wenn sich Lehrer die Zeit natürlich dazu nehmen, die Kinder dann ins Thema einzuführen und denen den Raum geben, sich zu überlegen, in dem Fall, wie wollt ihr eigentlich, dass eure Zukunft aussieht? Ich glaube, das ist super wichtig, dass Kinder auch schon früh hören, dass sie natürlich einen Spielraum haben, selber zu gestalten und sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich, anstatt quasi sich nur ausgeliefert zu fühlen zu dieser Welt, in der sie einfach leben.
Ja, total spannend. Rückblicke sind auch im Podcast logischerweise der Natur nach länger als Ausblicke, weil wir die Zukunft so schlecht voraussagen können. Aber wir wollen trotzdem die Restlaufzeit des Kalenderjahres 2026 versuchen, ein bisschen zu beleuchten. Und eine Sache kristallisiert sich natürlich schon raus, ein Magistratsbeschluss, KI-Kompetenzzentrum. Was wird das sein?
Da haben wir so lange über diesen Beschluss diskutiert und ich bin so froh, dass er kommt oder gekommen ist. Er ist schon beschlossen. So, ich habe vor dem Sommer eine Vorlage im Magistrat beschließen lassen dürfen, in der wir beschlossen haben, dass es ein Team gibt, ein Kompetenzteam, was sich ausschließlich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Das bedeutet, die beraten die anderen Fachämter dazu, wo könnte KI bei ihnen eingesetzt werden, wo ist es sinnvoll, ja, dass wir dieses Buzzword nicht inflationär benutzen. Nicht alles ist eine künstliche Intelligenz, nur weil es einen Algorithmus hat. Und dass wir auch schauen, wo ist vielleicht Automatisierung im Gegensatz zur KI auch vielleicht ein Stück weit schlauer, aber vor allem den Fokus zu setzen darauf, dass die Ämter Unterstützung darin kriegen, KI gut und sicher einführen zu können und so, dass es eben auch sie dort unterstützt, wo es eben wehtut. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir auch eine Abfrage gemacht hatten, tatsächlich unser Amt hat eine Abfrage gemacht an alle Ämter der Stadt und gefragt, benutzt ihr schon KI? In welchen Bereichen? Wenn ihr nicht KI benutzt, was braucht ihr? Wenn ihr KI benutzt, was braucht ihr? Und was einfach ganz eindeutig bei rauskam, war, dass es einfach eine Fachlichkeit braucht, von außen die beratend unterstützen kann, weil natürlich viele Ämter auch schon den Drang haben, bestimmte Dinge einzusetzen. Ja, die sind ja auch nicht davor gefeit, irgendwie angeschrieben zu werden. Vieles klingt ja auch erstmal schön, aber wenn man sich dann ein bisschen tiefergehend damit auseinandersetzt, was es eigentlich bedeutet, dass Prozesse umgestaltet werden müssen, dass eine Organisation auch umgestaltet werden muss, wenn du einen Prozess anpasst, idealerweise das Ganze effizienter macht und die Mitarbeitenden vor allem entlastet, so mit Blick auf demografischen Wandel, ist das ein riesiger Fokus auch für uns.
Ja.
Dann brauchen sie aber auch die Unterstützung von Expertinnen und Experten, die sagen können, achtet auf X, Y, Z.
Genau.
Und dieses Team wird natürlich sich auch damit auseinandersetzen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich, zu sagen, was ist denn eigentlich die Ethik, mit der wir überhaupt künstliche Intelligenz benutzen wollen in unserer Stadt?
Ja.
Also was ist unser Anspruch an Applikationen, an Hersteller, an Daten, die genutzt werden? Ja, also man kann bei KI wirklich viel Quatsch machen.
Allerdings, ja, ja. Ja, und neben der Ethik gibt es natürlich auch noch die Aspekte wieder der Hoheitlichkeit, der Rechtssicherheit, die natürlich hier im öffentlichen, also ich kann nicht irgendein LLM einsetzen und wohl wissend, dass da 10-15% Halluzination nach wie vor drin steckt, dann habe ich halt keinen rechtssicheren Vorgang im Kommunalen.
Oder aber du kannst es machen und musst aber die Mitarbeiter schulen, dass sie sich dessen bewusst sind.
Und das erkennen können.
Ja. Und das hinterfragen und das double-checken.
Mhm.
Und das ist auch eine Aufgabe, die mit diesem KI-Kompetenzzentrum gelöst werden soll, dass das Personal- und Organisationsamt auch dann unterstützend eben Workshops anbieten kann, Fortbildung, dass eben die Mitarbeitenden in der Stadt gut mit KI umgehen können.
Ja.
Weil es wird früher oder später kommen. Also es wurden schon Applikationen eingeführt und dann wissen schon ein paar Fachleute, wie sie damit umgehen sollen. Aber ich glaube, es wird zunehmend mehr werden, was auch gut ist, wenn es hilft. Aber die Frage ist halt einfach, wie können die Menschen sich auch sicher mit einer künstlichen Intelligenz durch den Arbeitsalltag bewegen und wissen, wo auch die Grenzen eben sind.
Ja, total spannend. Was wird politisch noch auf uns zukommen in der Stadt Frankfurt, in der kommunalen Politik?
Es wird, glaube ich, jetzt erstmal ganz spannend. Wir haben in, wenn der Podcast rauskommt, vielleicht wenigen Tagen auch tatsächlich schon die nächste Plenarsitzung. Am 27. August werden die neuen Dezernentinnen und Dezernenten gewählt, in dem Fall von der CDU. Es werden auch Dezernentinnen und Dezernenten abgewählt, leider, weil es ja quasi diesen Regierungswechsel jetzt gibt, die Mehrheiten sich verschoben haben. Das heißt, der Magistrat wird sich neu zusammensetzen. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Das bedeutet für mich ja auch, ich kriege ganz neue Kolleginnen und Kollegen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch. Ich trauere auch um ein paar ehemalige Kollegen, muss ich offen sagen. Genau, und ich glaube, das wird total spannend. Wir kriegen ja auch dann neue Ausschüsse, beziehungsweise die Zuschnitte der Ausschüsse passen sich dann ja auch nochmal an. Und dann haben wir eben die Themen Smart City und Digitalisierung für uns in einem Ausschuss und dann eben auch Bürgerbeteiligung und Europa und Internationales in einem anderen. Aber dann kann halt auch so richtig die fachliche Arbeit wieder losgehen auf der politischen Ebene. Also die Stadtverordneten können dann viel besser wieder in Ausschüssen auch Anträge einbringen und die dort auch debattieren, weil es ja quasi seit der Kommunalwahl keine Ausschüsse mehr gab.
Natürlich, ja.
Das heißt, es gibt endlich wieder einen Raum, wo dann auch Fachdebatten geführt werden können.
Ja. Dabei könnten wir es eigentlich mal bewenden lassen für die heutige Ausgabe, finde ich.
Das ist jetzt schon wahrscheinlich relativ viel gewesen.
Das ist relativ viel gewesen, aber wir haben natürlich noch eine Geschichte, die wir unbedingt berücksichtigen müssen. Und das ist natürlich unsere Rubrik.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Da kommt die Praktikantin.
Kommt wieder.
Und verbinden können wir das eigentlich einfach mit der Frage, wie ist denn 2026 für Neve?
Ich glaube, besser jetzt, wo wir hier so ein paar Möglichkeiten haben, unsere Räume runterzukühlen. Die kommt gar nicht mit der Hitze klar, eigentlich.
Mit so einem Fell.
Ja. Nee, die legt sich ja auch immer in meine Metallschränke und die legt sich schon gar nicht mehr in ihr Bettchen, weil ihr viel zu warm ist jetzt in der Hitze. Ich glaube, sie ist mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Urlaub auch zurückgekommen. Weil für sie ist es ja ganz hervorragend, wenn sie dann in dem Fall durch Gärten in der Normandie rennen kann und ganz viel Freizeit hat.
Frauchen Herrchen da.
Frauchen Herrchen, 24-7-Betreuung, ist ja Hammer. Auch ein paar andere französische Hunde kennenlernen und mal am Strand sein. Also Ja, ich glaube, das ist für sie schon immer sehr cool, wenn sie dann auch schön in der Natur sich ausleben kann. Aber sie freut sich natürlich auch immer auf ihr Bürorudel. Ne? Also
ja, klar.
Die wird auch schon immer ganz aufgeregt, wenn ich noch Urlaub habe, in der Innenstadt rumlaufe. Und wenn ich zu nah ans Büro komme, erkennt sie ja, wo wir sind. Und dann dreht die schon ab, dann wedelt der Schwanz und dann denkt sie, jetzt geht's wieder los. Und ich denke, oh mein, wir haben Gott sei Dank noch ein paar Tage Auszeit. Ja. Genau, also ich glaube, die ist eher einfach immer zufrieden.
Also im Moment putzt sie sich gerade und das macht auch durchaus den Eindruck, dass sie sehr, sehr zufrieden ist. Vielen Dank für den Moment, Aline.
Danke dir, Andreas.
Ich bin irrsinnig gespannt auf Thorsten Janning, den wir demnächst in der Folge haben werden. Und der ist so Agilitätsexperte.
Und ehrenamtlicher Bürgermeister.
Und ehrenamtlicher Bürgermeister, okay, ja, muss man dazu sagen. Jemand, der einfach mal die Frage beantworten kann, kann Amt agil?
Ja, und wie kriegen wir junge Leute in die Politik? Damit beschäftigt er sich auch.
Bis dahin, also bleibt gespannt.
Ciao.
Das war Fax Me, if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasdezernat5. Fax me, if you can. Next stop in 2 Wochen.